Wohl dem Menschen, der jemanden hat, der für ihn betet. Das habe ich häufig von jungen Leuten gehört, mit denen ich über den Glauben gesprochen habe. Ja, meine Oma. Oft sind es die Frauen. Oft sind es die alten Frauen, die beständig beten und besonders natürlich für ihre Familienangehörigen, für ihre Kinder und für ihre Enkelkinder beten. Chiara lebt also unter guten Umständen. Ich kenne Chiara gar nicht und weiß nicht, ob du hier bist, aber man kann dir gratulieren, nicht nur zur Konfirmation oder auch denen, die sonst hier sind, nicht nur dafür, dass du in einer christlichen Tradition aufgewachsen bist, sondern allen denen, die jetzt hier aus gläubigem Elternhaus mit dabei sind, ihr könnt davon ausgehen, dass eure Eltern und wahrscheinlich auch die Großeltern für euch beten, für euren Werdegang. Für meine Frau und mich ist das eines der ganz wichtigen Gebetsanliegen, dass unsere beiden Töchter einmal zum Glauben an Jesus kommen. Wir beten um Bewahrung, wir beten jetzt schon, die sind ja noch klein, für den richtigen Partner. Wir beten darum, dass sie sich beruflich richtig entscheiden. Aber das größte und wichtigste Gebet ist für uns, dass wir gemeinsam den Weg mit Jesus gehen, ihm gemeinsam nachfolgen, auf einem Weg unterwegs sind, weil wir selber die gute Erfahrung gemacht haben. Wir sind in guten Händen bei Gott. Deswegen, ich möchte an alle appellieren, die aus gläubigem Elternhaus sind, jetzt sich nicht darauf zu verlassen, da sind ja Opa und Oma, die für mich beten und meine Eltern, sondern dann selber auch aktiv zu werden. Denn nur aus einer frommen Tradition zu stammen, das ist ein großer Vorteil, aber auch eine große Verantwortung. Denn mit dem, was du weißt, gilt es jetzt natürlich auch umzugehen. Da kann man sich drauf verlassen. Aber wir wollen auch bedenken, dass Gott selber keine Enkelkinder hat. Das ist mir persönlich bei meiner Bekehrung deutlich geworden, dass es nicht ausreicht, dass meine Eltern Christen sind und ich so in einer christlichen Tradition mit unterwegs bin, sondern dass jeder Mensch ganz persönlich für sich eine Entscheidung treffen muss. Und so habe ich sehr bewusst, als ich damals 13 Jahre alt war, eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und das liegt jetzt schon 40 Jahre zurück. Und ich habe keinen Tag diese Entscheidung bereut. Keinen Tag die Entscheidung für Jesus bereut. Das macht das Leben wirklich reich. Und es macht es aufregend. Es ist nicht so, dass langweilig wäre, sich Jesus anzuvertrauen, sondern das ist der beste Lebensstil, den ich mir persönlich vorstellen kann. Also, lieber Frank, herzlichen Dank, dass du erzählt hast von deiner Mutter und von deiner Tochter. Viele, die so erzählen, hier vorne, erzählen von sich. Du hast von denen vor dir und nach dir erzählt, ist legitim. So. Ich selber liebe Bücher und die letzten Worte in einem Buch, die haben es oft nochmal in sich. Also ich liebe Bücher, manchmal lese ich sogar eins und manchmal sogar bis zur letzten Seite. Und wenn wir da gerade jetzt von letzten Worten gehört haben, es sind oft so die letzten Sätze, die sich die großen Autoren ausgedacht haben, in die sie nochmal sehr viel Hirnschmalz investiert haben. Also ob das jetzt Günter Grass oder ob das Max Frisch oder die großen deutschen Autoren oder auch ausländische Autoren, achten Sie mal darauf, wenn Sie also ein bisschen Weltliteratur ab und zu konsumieren, welcher Eingangssatz den Leser packt und welcher Schlusssatz ihn am Ende zurücklässt. Das ist schon bemerkenswert, gerade wenn man so ein bisschen, meine Frau ist ja Germanistin und so, und wir lieben beide so die deutsche Sprache, so ein Satz, der darf nicht viele Adjektive enthalten und so. Es muss ein kerniger Satz sein. Tolkien hat den dritten und letzten Band von Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, enden lassen mit dem Satz: Ja, ich bin zurück, sagte er. Das ist ein Satz, der gewissermaßen auch zum Ende vom Gleichnis vom verlorenen Sohn passen würde. Wer gestern Abend hier gewesen ist, und es waren viele hier, der hat also den ersten Teil in Lukas Kapitel 15, diese bemerkenswerte Geschichte, die Jesus erzählt hat, von dem jüngeren Sohn im Verhältnis zu seinem Vater mitbekommen. Und wenn man jetzt dann dieses vorläufige Ende sieht, der junge Mann entschließt sich wieder zu seinem Vater nach Hause zurückzukehren, dann könnte das so ein letzter Satz sein, ja, ich bin zurück. Allerdings würde dieser Satz dem Ausgang dieses Gleichnisses doch nicht ganz gerecht werden. Nun, die zentrale Rolle in diesem Drama vom verlorenen Sohn, Lukas 15, die zentrale Rolle, das haben wir gestern so mitbekommen, spielt der Vater. Und dieser Vater, der ist Gott selbst. Es dreht sich alles um Gott und wir staunen in der Bibel über Gott und über sein Wesen. Und es lohnt sich, Seite für Seite in diesem Buch zu studieren und das Wesen Gottes besser kennenzulernen. Aber es gibt noch zwei weitere Rollen, das sind eher Antihelden. Die kommen den beiden Brüdern zu. Und da die beiden keine Namen haben, es gibt nur ein Gleichnis, wenn es denn eines ist, wo überhaupt ein Name vorkommt. Ich verleihe ihnen mal zur Unterscheidung Namen. Ich nenne den einen Bruder Bruch, weil er mit dem Vater gebrochen hat. Und den anderen, von dem wir heute reden, nenne ich Bruder Brav. Also Bruder Bruch und Bruder Brav. So. Und jeder von ihnen schreibt den Ausgang der Geschichte auf seine Weise. Und wir schauen uns zunächst einmal die Fassung von Bruder Bruch an. Während er so nach Hause schleicht, also er hat das Vermögen, das der Vater ihm als Erbe ausgezahlt hatte, verschleudert und ist am Ende bei den Schweinen gelandet. Er hat einen Job bekommen als Schweinehirt und dort, selbst dort, obwohl er da einen Job hatte, hatte er Hunger und es ging ihm wirklich schlecht und dann beschließt er also zurückzukehren und nach Hause und dann überlegt er den ganzen Rückweg, was sage ich meinem Vater? Das ist ja eine Unverschämtheit gewesen, das Erbe vorzeitig zu verlangen und es ist immer schwer, dann am Ende einzusehen, ich habe einen Fehler zu machen und das anderen dann auch zu sagen oder sich zu entschuldigen. Und dann sind es die Worte, die er seinem Vater sagen will, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Das ist der Ausgang der Geschichte, an die er glaubt. So stellt er sich das vor, ich werde nach Hause kommen und das hat er ja vorher so überlegt, die Tagelöhner, das heißt also die Angestellten im Hause meines Vaters, die haben alle genug zu essen und ich sitze hier bei den Schweinen. Ich will wenigstens einer von denen sein. So bin ich wenigstens in der Nähe meines Vaters. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr in diese Stellung kommen, in der ich mal gewesen bin, als einer der Söhne des Hauses. Aber es ist mir genug, einer dieser Arbeiter zu sein. Nur zu Hause angekommen, erzählt er auch diese Geschichte. Allerdings wird dieser Ausgang der Geschichte, den er sich so schön überlegt hatte, sofort korrigiert, als nämlich der Vater seine Angestellten herbeiruft und sagt, zieht ihm das beste Gewand an, das ihr im Schrank finden könnt, als ihm ein Ring an seinen Finger gesteckt wird, er in neue Sandalen gestellt wird und ihm ein fetter Kalbsbraten serviert wird und nicht nur das, es wird eine große Festgemeinde zusammengerufen und es wird eine Party gegeben zum Anlass der Rückkehr dieses Jungens. Das heißt also seine Version, ich bin also irgendwo im Haus der Knechte, vielleicht in einem Schuppen, in so einer kleinen Ecke untergebracht, wo es wenigstens nicht durchregnet oder so, seine Version, die ist ganz schnell zu Ende. Zum einen, weil es ihm die Sprache verschlägt, er damit überhaupt nicht gerechnet hatte, was mich ein wenig wundert, weil er seinen Vater ja kannte, aber das ist wohl so der Aspekt, den Jesus deutlich machen will, dass wir Menschen oft eine völlig falsche Vorstellung von Gott haben. Das ist also der eine Grund, dass seine Version schnell zu Ende ist und der andere ist der, dass die Version des Vaters die weitaus schönere ist, die Geschichte von Rückkehr und die Geschichte von Versöhnung und von Wiederherstellung, die Geschichte darüber, dass er wieder Sohn ist. Der Junge spricht vom Tagelohn, der Vater vom geliebten Sohn. Das wünscht sich Gott. Nicht, dass wir seine Sklaven sind, nicht, dass wir uns abrackern, nicht, dass wir versuchen, von uns heraus etwas zu unserer Errettung, zu unserem Heil beizutragen, sondern er möchte, dass wir seine geliebten Kinder sind und als solche leben, uns mit ihm identifizieren und sein Wesen in dieser Welt repräsentieren. Das ist ein wahres Gotteskind. Nun, Bruch muss sich jetzt entscheiden, welcher Fassung der Geschichte er vertrauen will. Seiner eigenen oder der seines Vaters. Tagelohn oder Vollzeitsohn. Jetzt gibt es noch jemanden, der seine Vorstellung vom Ausgang der Geschichte hat. Und das wollen wir uns heute Abend anschauen. Lukas Kapitel 15, das habe ich da oben vergessen, sehe ich gerade. Lukas 15 von Vers 25 an. Da steht, der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Da gibt es also noch einen. Viele Predigten enden mit der Rückkehr des sogenannten verlorenen Sohnes. Wenn ich recht nachdenke, frage ich mich, wer der beiden der eigentliche verlorene Sohn ist. Da gibt es also noch jemanden im Haus, der ältere Bruder, Bruder Brav. Und dieser Bruder Brav ist ein wirkliches Gemeindekind. Einer wie viele, die hier auch anwesend sind, die eben in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind. Die eben eine christliche, kirchliche Tradition mit sich herumtragen. Das gehört nun mal so zum Ausgangsreisegepäck von manchem, gerade hier so am Westerwald und im Siegerland ganz viel, auch wo ich zu Hause bin. Viele sind in so einer christlichen Tradition aufgewachsen. Manchen wird das zur Last, deswegen werfen manche das ab und wollen damit nichts mehr zu tun haben. Andere haben es dabei, weil es gern gesehen ist und man will eben Großeltern und Eltern nicht enttäuschen und so, dann bleibt man eben dabei. Und manche aus großer Überzeugung, das ist also das Gepäckstück, wenn es denn überhaupt eine Last ist, es ist keine Last, das Gepäckstück, was ihm wichtiger ist als jedem anderen. Also Bruder Brav ist so einer, der eben immer beim Vater gewesen ist. Also ist ein Ureinwohner des christlichen Abendlandes, so kann man sagen. Er ist Hüter der Tradition, er ist auch gewissenhaft, der ist wirklich fleißig. Es geht aus diesen Zeilen hervor, der kommt gerade vom Feld, der ist beständig und so. Er hat einen Vater, also wir wissen ja nicht so viel von ihm, aber dass er einen Vater und dass er Freunde hat, das erwähnt er auch. Du hast mir da nichts gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern könnte. Also eigentlich ein ganz normaler junger Mann, der Älteste in der Familie, hat auch immer eine gewisse Verantwortung tragen müssen. Das hat er von klein auf gelernt und so. Also ich glaube, wir können uns ein bisschen in ihn hineinversetzen. Und was wir sagen müssen im Vergleich zu seinem Bruder ist, dass sein soziales Netzwerk sich sehr deutlich unterscheidet von dem eher asozialen Netzwerk von diesem jungen Typen da, von dem wir gestern gesprochen haben. Hier spricht der Bruder davon, dass er sich mit Huren rumgetrieben hat und so. Jetzt kommt der ältere Bruder gerade vom Feld und er weiß daher, wer sät, wird auch ernten. Das ist ein Prinzip, das er von klein auf so verinnerlicht hat. Wer arbeitet, soll auch essen. Wer Gott dient, wird dafür belohnt. Und genau das ist die Vorstellung von Bruder Brav vom Schluss der Geschichte und von dem, den man daraus zu ziehen hat. Wer arbeitet, der soll auch essen. Und somit ist er überzeugt davon, dass sein Bruder wegen genau dieses Prinzips, des Prinzips von Saat und Ernte, keine Annahme verdient hat, dass er keine Vergebung zu erwarten hat. Denn wer sein Erbe und damit eben seine Chancen verspielt, er hat ja großartige Voraussetzungen gehabt, aber er hat nichts daraus gemacht, er hat alles in kürzester Zeit verplempert, der landet eben im Schweinestall und somit lautet die Regel, jeder kriegt das, was er verdient. Und wahrscheinlich würden wir dem auch zum großen Teil zustimmen. Jedem das Seine. Und es gibt Leute, die an ihrer Situation selber dran schuld sind. Daran gibt es ja überhaupt keinen Zweifel. Das ist also so eine Kausalregel, die für den älteren Bruder sonnenklar ist. Das, was ich tue, das hat seine Konsequenzen und mit diesen Konsequenzen muss ich eben auch leben. Das ist also die Geschichte und die Theologie von Bruder Brav, Theologie deshalb, weil wir das Ganze ja immer auch auf unsere Beziehung zu Gott übertragen wollen. So, jetzt sehen wir uns die Story mal noch ein bisschen näher an. Der kommt also von der Feldarbeit, dann nähert er sich dem Haus und dann stutzt er, warum parken da so viele Autos heute? Also es ist ja normalerweise so, dass du, das sind diese grauen Brillen, von denen wir da vorhin gesehen haben, dass du so in deinem Alltag gewissen Gewohnheiten nachgehst. Und normalerweise, wenn der vom Feld kam, war es so wie immer. Da ist er erstmal in die Küche gegangen und hat mal geguckt, was da auf dem Tisch steht und so, ein bisschen was gegessen, dann hat er sich die Post mal durchgeguckt und so, und je nachdem, was abends in der Kiste kam, hat er entschieden, Fernsehen oder Internet und so, und dann hat es nicht mehr lange gedauert, war auch müde vom Tag und so, und dann ist er, an dem Tag wäre er normalerweise nicht mehr sehr alt geworden. Das war so sein grauer Alltag. Und das lief jeden Tag gleich ab. Und so läuft das Leben von vielen ähnlich ab im Tagesablauf. Ich denke manchmal, wenn ich so einen Kanarienvogel in seinem Käfig sehe, der von der einen zur anderen Stange hüpft, ja, zack, hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück, hin und zurück. Und manche von uns sind wie so ein Kanarientyp, es geht auf die Arbeit und nach Hause, Arbeit und nach Hause, Arbeit nach Hause. Morgen ist Samstag, manche arbeiten da auch. Sonntag, wow, freuen wir uns, aber dann ist Montag, Arbeit nach Hause, Arbeit nach Hause, Arbeit nach Hause. Arbeit nach Hause, Arbeit nach Hause. Und dann geht das bis zum Ruhestand. Es gibt schon normale Lebensabläufe. Was wir zwischen den Zeilen machen, das liegt natürlich an uns. Und ich will ja nicht sagen gegen treue Leute, die ihrem Beruf nachgehen. Und wir haben Verantwortung in unserem Beruf. Und trotzdem sind wir auch Menschen. Und trotzdem sind wir auch Menschen, die von Gott gemacht und gewollt sind. Und auch ein Bewusstsein dafür haben, dass es mehr gibt als Geld verdienen und das Ganze wieder auszugeben und dann wieder Geld verdienen. Das ist ja, eigentlich ist es deprimierend. Du arbeitest für den Mund und du isst es dann. Ja, und dann musst du wieder arbeiten, damit du also die Kraft, die du an Energie aufnimmst, wenn du was isst, musst du wieder in deinem Beruf anwenden, um dann, es ist ja schon so ein Kreislauf, der deprimierend sein kann. Also, so kommt er also nach Hause, dann stellt er fest, die Mucke ist bis hinten aufgedreht, ist der Alte durchgedreht oder der wäre fast wieder umgedreht und wäre später nochmal wiedergekommen, aber die Neugier, der siegt ja dann in so einem Fall und muss ja irgendwas Wichtiges passiert sein. Haben wir im Lotto gewonnen oder hat der Vater irgendwie bei Facebook aus Versehen ein paar Leute zu viel zum Essen eingeladen, weil ja alles schon vorgekommen sein. Als ihm dann so ein Küchengehilfe über den Weg rennt, pfeift er den herbei, was ist denn da los? Habe ich irgendwas verpasst? Und dann kriegt er die Antwort, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Ich muss an Häger den Schrecklichen denken, der mitkriegt, dass seine Schwiegermutter zu Besuch ist. Der Tag ist nicht mehr zu retten. Und sein Vater scheinbar auch nicht. Also das Gesicht des Bruders versteinert, die untere Hälfte steht weit offen, wie bei so einer offenstehenden Kühlschranktür, gell? Der Inhalt wird sauer, stinksauer wird der Bauer. Sein Bruder würde am liebsten mit Fußtritten dahin zurückjagen, wo er hergekommen ist. Ihn hat er ja damals mit aller Arbeit alleine gelassen. Also er musste jetzt etwa doppelt so viel leisten und hat es nicht einmal nötig gehabt, mal anzurufen, sich bei dem besorgten Vater mal zu melden oder so. Und jetzt, wo er pleite ist, da kommt er angekroffen. Das ist ja ganz typisch, ja. Jetzt, wo er selber nicht mehr weiter kann, jetzt kommt er so und so wie man den Vater kennt, wird er dem wahrscheinlich sogar noch die Tür aufhalten. Der Vater fängt an zu kochen. Aber nicht etwa so, wie sich der Ältere das gewünscht hätte und wie er es selber tut, sondern der kocht tatsächlich ein Festessen. Das ist das, was da plötzlich los ist im Haus. Und das ist der Duft, der ihm da in die Nase steigt. Und während der eine das Bankett ausrichtet, richtet sich der Zorn des anderen gegen den Veranstalter. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Haben wir in Vers 28 gelesen. Und damit ist er der Nächste, der sich vom Vaterhaus löst. Nochmal, ich habe den Eindruck, hier haben wir es mindestens genauso mit einem verlorenen Sohn zu tun. Das, was Bruder Brav zu Hause antrifft, das passt so gar nicht zu seinen Überzeugungen. Der Vater hält sich einfach nicht an die Regeln, hält sich nicht an das Gesetz von Saat und Ernte. Wenn ich nach Hause komme, so sagt der Bruder Brav, dann erwarte ich kein Fest, sondern ein festes Gehalt. Das, was mir zusteht, der gerechte Lohn eben. Und mein Bruder, der soll ebenfalls den gerechten Lohn kriegen, nämlich nichts. Großzügig scheint ja in so einer Situation völlig unangemessen zu sein. Und womöglich kriegt der kleine Stinker nicht nur Mitleid vom Vater, sondern auch noch ein zweites Erbteil, das, was normalerweise sonst dem Älteren zugestanden hätte. Da wird im Haus getanzt und gelacht und gefeiert und die Stimmung könnte kaum besser sein. Der Patriarch, er genießt das Fest, sitzt da mittendrin und lacht über das ganze Gesicht. Und dann kommt auf einmal ein Bote in den Saal, er flüstert mit dem Vater, draußen steht dein älterer Sohn, er will mit dir sprechen. Ja, er soll reinkommen, sagt der Vater. Er will nicht reinkommen. Da steht der Vater auf. Der Vater aber ging hinaus, ein kurzer Nebensatz. Gott kommt. Die meisten Ärzte, Rechtsanwälte, Therapeuten und so, die erwarten, dass ihre Klienten und Patienten und so zu ihnen kommen. Nicht so Gott. Gott kommt und ist schon gekommen, den weiten, für uns unüberbrückbaren Weg aus der Herrlichkeit des Himmels in diese Welt hinein. Gott kommt zu uns. Jesus wurde einer von uns. Jesus begab sich auf Augenhöhe mit uns. Welch eine Gnade Gottes. Dass er eben nicht von uns erwartet, dass wir uns anstrengen, dass wir uns bewähren oder so. Gott kommt zu uns. Gott ist gnädig. Gott ist so voller Liebe, dass er gar nicht anders kann, als zu uns Menschen zu kommen und das, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung zu bringen, als der Erlöser Jesus Christus in diese Welt zu kommen, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen, um für das große Problem der Sünde sogar zu sterben. Er erniedrigte sich, wurde ein Mensch wie wir und dann steht im Philipperbrief, dass er Sklavengestalt, Knechtsgestalt angenommen hat und erniedrigte sich bis zum Tod am Kreuz. Und das waren die Verächtetsten, die an so einem Schandholz hingen und hingerichtet vor aller Augen verspottet wurden. Da hing der Sohn Gottes Jesus für dich und für mich. Gott kommt zu uns. Gott geht Sündern entgegen. Der Vater liebt beide, Brav nicht weniger als Bruch. Und so wie er dem Bösen entgegenlief, das haben wir gestern gesehen, als der da angeschlichen kam, da lief der Vater, als er von Weitem sah, da am Horizont, da, das könnte mein Sohn sein. Und dann rannte dieser alte Mann los dem Sohn entgegen. So kommt er jetzt auch dem Guten entgegen. Und wie viel Sorge hat Gott sowohl um die einen als auch die anderen, die Bösen und die Guten? Wie viel Sorgen hat er um die, die auf die schiefe Bahn geraten sind und wo wir manchmal verächtlich den Kopf schütteln, wie kann man nur? Aber genauso auch, wie viel Sorge hat Gott um die innerhalb des Lagers, die Frommen in der Kirche, wo man erwarten sollte, dass die ein gottesfürchtiges Leben führen, aber in aller Heimlichkeit nicht weniger gottlos sich verhalten als die, über die oft geschimpft wird. Wie viel Sorge hat Gott um die Fertigen, aber auch um die Frommen? Wie viel Sorge hat Gott um die Sünder, auch um die Selbstgerechten? Und mit solchen hat Jesus viel zu tun gehabt, die sich besonders gut vorkamen, die aber so heuchlerisch daneben lagen, weil sie überhaupt nicht mit dem Herzen dabei waren, sondern alles nur eine Fassade war und sie mehr Schein als Sein dargestellt haben. Er wollte nicht hineingehen. Und dann heißt es, sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der junge Mann voller Wut und Aggression weigerte sich, an diesem Fest teilzunehmen, weil der Anlass ihm nicht passte. Sein Vater ging hinaus und redete ihm zu. Der Vater appelliert an deinen Willen, reinzukommen. Er appelliert an deinen Willen, an diesem Fest des Lebens teilzuhaben. Gott möchte dich beschenken. Gott möchte, dass du ein qualitativ gutes Leben führst. In der Bibel heißt dieses Leben ewiges Leben. Das heißt beständiges Leben, das heißt göttliches Leben. Wir leben biologisch, mehr oder weniger. Manche haben da Hilfsmittel und so und sind froh, dass wir körperlich einigermaßen so dabei sind und so. Aber das, was die Bibel meint mit ewigem Leben, das ist eine völlig andere Dimension. Wir sind natürlich körperliche Wesen und damit teilen wir uns mit. Aber dann haben wir auch eine Geistseele und das ist der eigentliche Kern des Menschen. Das macht uns ja als Typen und Typinnen aus, wer wir denn innerlich sind. Und das möchte Gott veredeln. Da möchte er, dass wir beständiges, ewiges Leben haben und eben nicht nur so funktionieren, wie so ein Kanarienvogel auch nur funktioniert und unsere Rolle einnehmen in dieser Welt. Und der Junge, von dem heißt es, er wollte nicht hineingehen. Ich möchte dich auffordern, nicht zu sagen, ich kann nicht. Die Frage bleibt, das haben wir dieser Tage schon mal gehabt, ob du willst. Er hier, das steht deutlich, da wollte nicht hineingehen. Manch einer gefällt sich in der Rolle des Außenstehenden. Manch einer gefällt sich in der Rolle des Kritikers, der beleidigten Leberwurst. Da ist einem mal so ein Frommer über die Leber gelaufen, gell? Und dann hat man guten Grund zu sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben und so. Und ich will das gar nicht abstreiten, dass Christen enttäuschen. Christus allerdings enttäuscht nicht. Und die Gemeinde ist nicht die Gemeinde von Christen, sondern ist die Gemeinde von Christus. Und wenn du dich der Gemeinde von Christus anschließt, dann hast du es mit ihm, mit dem Herrn der Gemeinde zu tun. Und jeder, der in dieser Gemeinde ist, ist diesem Herrn gegenüber verantwortlich. Natürlich gibt es so manche schrägen Gestalten in unseren Gemeinden und das sollte uns auch nicht wundern, weil das ja alles ehemalige Sünder sind, die mal eingesehen haben, bei mir stimmt was nicht, zu Jesus gekommen sind und dann fängt ein Heilungsprozess an, der aber in diesem Leben niemals abgeschlossen sein wird. John Newton, der das Lied geschrieben hat, Amazing Grace, der hat das mal gesagt, ich kann zur Ehre Gottes sagen, dass ich längst nicht mehr das bin, was ich einmal war. Der war Sklavenhändler gewesen und der hat geflucht und hat viele andere böse Sachen gemacht. Der war sich dessen gewusst, a wretch like me kommt in diese, also ein Lump wie mich hat Gott aus dem Dreck herausgezogen. So drückt er das in Amazing Grace aus. Ich kann zur Ehre Gottes sagen, dass ich nicht mehr der bin, der ich einmal war. Aber ich muss zu meiner Beschämung auch sagen, dass ich längst noch nicht der bin, der ich sein soll. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, da sind wir alle irgendwo unterwegs. Das Christsein ist ja ein Entwicklungsprozess. Du kommst zum Glauben und dann bist du erstmal ein Babychrist. Und da kannst du noch nicht allzu viel. Da musst du erstmal dich orientieren, welche Rolle nehme ich da in der Gemeinde ein? Warum ist Gemeinde überhaupt so wichtig? Und was hat das mit der Taufe eigentlich auf sich? und Gnadengaben, wie unterscheidet man sich als Christ jetzt von anderen und wie kann ich meine Fähigkeiten Gott zur Ehre einsetzen? Wie gehe ich denn als Christ mit Sünde um? Das sind ja alles so Fragen, die auch in diesem Kurs, der hier heute Abend vergessen worden ist, glaube ich, vielleicht kommt es hinterher noch vorzustellen, der angeboten werden soll, zur Sprache kommen. Einige sind in diesen Tagen bereits zum Glauben an Jesus gekommen und auch die von euch oder von Ihnen, die sich mit dem Gedanken beschäftigen, dieser Tage eine Entscheidung für Jesus zu treffen, lade ich herzlich ein, sich mit diesen Basics des Glaubens auseinanderzusetzen und dieser Kurs, der hier angeboten wird, ist da eine sehr gute Hilfe. Manche haben Vorbehalte und gefallen sich offensichtlich in der Rolle und sagen, ich will da gar nicht dazugehören und so. Es ist eine Sache deines Willens. Willst du wirklich wissen, wer Jesus ist? Willst du es ausprobieren? Und wenn du aufrichtig fragst, dann wird Gott sich von dir finden lassen. Wenn wir allerdings halbherzig dabei sind, gleichgültig Gott gegenüber, das ist eine Haltung, die überhaupt nicht angemessen ist, Gott gegenüber gleichgültig zu sein, dann wirst du wahrscheinlich auch nie erfahren, wer Gott wirklich ist, weil Gott ja niemanden zwingt, mit ihm zu leben und er offenbart sich normalerweise nicht denen, die es gar nicht wissen wollen. So, dann steht hier, der Vater redete ihm zu. Im griechischen Text steht hier so eine Mischung aus Bitten und Ermahnen, dieses er redete ihm zu. Und dieses selbe Wort kommt nochmal im Neuen Testament vor, hier in 2. Korinther 5, Vers 20, lesen Sie hier vorne. Da steht, so sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Das meint hier das Team unter anderem, die diese Zeltwoche durchführt. Ich das Evangelium dieser Tage hier weitersagen kann und viele andere. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, an seiner Stelle. Jesus ging an meiner Stelle ans Kreuz und ich möchte an seiner Stelle jetzt unterwegs sein und die Wahrheit von Jesus den Menschen sagen. Und was tun wir? Gott ermahnt gleichsam durch uns. Und das ist dieses Bitten, dieses Ermahnen. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das gilt also heute noch. Das ist also jetzt nicht nur so ein Aspekt in diesem Gleichnis, sondern das gilt auch heute noch, dass Gott um dich wirbt. Also dir entgegenkommt, in Christus ist er dir entgegengekommen. Hier während dieser Tage kommt er dir nahe. Er spricht ja aus seinem Wort heraus, aus dem Wort heraus reicht er dir seine Hand und will Kontakt zu dir aufnehmen. Und da ist jetzt die Frage, willst du dich mit Gott versöhnen lassen? Steh nicht da als Außenstehender mit verschränkten Armen und mit manchmal beschränkten Argumenten. Geschehen ja so schreckliche Dinge, Gott schweigt dazu und so. Das stimmt doch gar nicht, er schweigt keineswegs. Er kommt heraus und bittet, er hat sich ja selbst in diese schreckliche Welt hineinbegeben und hat das Schrecklichste auf sich genommen, was man sich vorstellen kann, dass er nicht nur auf diese grausame Art und Weise hingerichtet worden ist, über Stunden in der sengenden Sonne am Kreuz hing, unmenschliche Schmerzen aushielt, sondern auch von Gott verlassen war, das Gericht Gottes trug. Das, was Jesus am Kreuz durchgemacht hat, hat nie ein Mensch durchgemacht. Er ist für uns sozusagen durch die Hölle gegangen, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er zum Ausdruck gebracht, dass er etwas empfand, was niemals ein Mensch, solange er auf dieser Welt lebt, empfindet. Nämlich von Gott verlassen zu sein. Wenn wir Gott den Rücken kehren, dann lässt Gott uns laufen und manchmal rennen wir gegen die Wand und machen viele schlechte Erfahrungen. Aber umgekehrt, dass Gott einem Menschen den Rücken kehrt, das gab es vor Jesus nicht. Das hatte damit zu tun, dass die Schuld und Sünde der ganzen Welt auf ihm lag und Gott sich so von ihm abwenden musste. Er das Gericht Gottes, Gottverlassenheit, das, was normalerweise in der Hölle jeden erwartet, der unvergeben in die Ewigkeit geht. Das nahm Jesus stellvertretend auf sich, damit wir es nicht ertragen müssen. Er zahlt mit seinem Leben, damit du frei ausgehen kannst. Das ist das Evangelium. Und er kommt heraus und er bittet dich, lass dich versöhnen. Als brav jetzt mit ansehen muss, wie sein Herr Bruder jetzt alles so hinten reingeschoben kriegt, was er sich selber im Schweiße seines Angesichts verdient hat, erarbeitet hat. Da passiert es auf einmal, es entlädt sich sein jahrelang angestauter Frust, den er jetzt seinem Vater entgegenschleudert. Siehe, so viele Jahre diene ich dir, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Ich habe so viel getan, über das du dich freuen könntest. Ich habe so vieles auch gelassen, so wie du es von mir erwartet hast. Ich habe von klein auf für dich geschuftet, Nervenkostüm, Knochengerüst verschlissen, Hirnschmalz verbraten, Ideen habe ich aus allen Poren geschwitzt und niemals habe ich ein Wort des Dankes, geschweige denn einen alten Ziegenbock für eine Grillparty mit meinen Freunden bekommen. Das ist nicht fair. Und seien wir mal ehrlich, irgendwie kann man Bruder Brav ja auch verstehen. Denn gerecht im Sinne, wie wir Gerechtigkeit verstehen, ist das, wie sich der Vater hier verhält, tatsächlich nicht. Die Söhne, die sich richtig verhalten, die werden offensichtlich links liegen gelassen. Und beim Aufkreuzen dieses Hallotris wird eine Party geschmissen. Was soll uns denn die Geschichte sagen? Dass es das Beste ist, sich schlecht zu benehmen? Oder was ist die Aussage hier? Nun, der Vater definiert Gerechtigkeit tatsächlich neu. Gnade und Großzügigkeit sind in unserem Sinne nicht fair oder gerecht. Nicht in unserem Sinne. Das ist ja gerade das Wesen der Gnade, dass es so ganz anders ist. Wissen Sie, Gott liebt die Menschen aufgrund dessen, wer er als Gott ist. Er liebt sie nicht aufgrund dessen, wer wir als Menschen sind. Sollten wir uns mal nicht allzu viel drauf einbilden. Gott in seinem Wesen ist gnädig und barmherzig, voller Güte. Das ist Gott. An uns stellt Gottes Gnade überhaupt keine Bedingungen. Und das beweisen uns die beiden Brüder. Erstens, der jüngere Sohn zeigt, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit Gott uns weniger liebt. Keine Frechheit, Unverschämtheit zu kommen und das Erbe zu verlangen. Kein rausgeschmissenes Geld, kein ausschweifendes Leben, kein Ehebruch. Nichts, was wir tun können, dass Gott uns weniger liebt. Und der daheimgebliebene Sohn zeigt die andere Seite. Es gibt auch nichts, was wir tun könnten, damit Gott uns mehr liebt. Also kein Verzicht, kein besonderer Einsatz. Kein exzellentes Bibelwissen oder so, was wir uns manchmal so einbilden, wo wir sagen, da kann Gott aber stolz auf uns sein oder so. Das sind die beiden Seiten. Es gibt nichts, was wir tun können, dass Gott uns weniger liebt. Es gibt aber auch nichts, was wir tun können, was wir so meinen, dass Gott uns mehr lieben würde, uns hervorheben würde, weil wir ja so tolle Hechte sind und so. Die Hechte, die sind immer noch hier im See, die Blinden haben sie ja nicht rausgeholt. Das ist die Gnade Gottes. Nichts, was wir tun können, dass Gott uns weniger liebt. Nichts, was wir tun können, dass er uns mehr liebt. Ist das nicht befreiend? Dass es nicht meine Leistung ist, die mich vor Gott angenehm macht, sondern dass es seine Gnade ist. Allein seine Gnade genügt. Ein wunderbares Lied, das auf ein Pauluswort zurückgeht. Und es ist auf der anderen Seite auch nicht mein häufiges Versagen, das mich bei Gott durchfallen lässt, weil seine Gnade einfach viel weiter reicht. Wenn wir noch so viel sündigen, sagt Paulus, die Gnade wird überschwänglich sein. Dann fragt er, sollen wir dann sündigen, weil die Gnade ist ja immer noch größer als unsere Sünde. Und dann sagt Paulus natürlich, das sei ferne. Ja? Die wir der Sünde gestorben sind, wenn wir uns mal Jesus anvertraut haben und mit Gott reinen Tisch gemacht haben, wie sollten wir dann noch in ihr leben? Also wie dumm wären wir denn, wenn wir dem alten Sklavenhalter immer noch dienen, wo wir doch losgekauft worden sind, befreit worden sind davon. Das macht nicht. Aber die Gnade wird immer größer sein als deine Vergangenheit, derer du dich schämst. Und wenn es Leute gibt, die sagen, bei mir ist so viel schiefgelaufen, mit mir kann Gott nichts mehr anfangen, das kann nicht sein. Da kennst du Gott nicht. Kennst du Gott und seine Möglichkeiten nicht, Gott und sein Erbarmen nicht. Gott gibt jedem einzelnen Menschen, egal was war, die Chance heimzukommen und Erneuerung zu erfahren. Selbst wenn ich das Gegenteil verdient habe, bin ich eingeladen, meinen Platz am Tisch in Gottes Familie einzunehmen. Wir wären ja merkwürdige Eltern, meine Frau und ich, wenn wir sagen würden, wir werden unsere Kinder nur dann lieben, wenn was aus ihnen wird. Wenn sie dann lieben, wenn wir stolz auf sie sein können. Dann, wenn sie was geleistet haben. Also unsere Kleine, die Große auch nicht, die sind ja noch nicht mal in der Lage, die Straße zu fegen am Samstag. Muss ich immer machen. Die Große ist 4, die andere ist 2 und so. Und wenn sie dann mal helfen wollen, es dauert unendlich lange und du musst es dann eh nochmal machen. Und meistens musst du den ganzen, die haben mehr Dreck gemacht, als sie weggemacht haben und so. Aber wenn es darauf ankäme und wir nur deshalb stolz auf unsere Kinder wären, weil sie so ordentlich sind und weil sie gut aufräumen können, was wären wir dafür? Wir lieben Eltern, Eltern lieben ihre Kinder, weil sie ihre Kinder sind. Punkt. Das ist es. Und deshalb liebt Gott dich. Weil du aus seiner Hand hervorgegangen bist und schon auch den Stempel des Schöpfergottes mit dir herumträgst und weil ihn das nicht einfach kalt lässt, wenn seine Leute ihren eigenen Weg gehen und eben in ihr Unglück laufen und in der Sünde untergehen und so viel Tränen in dieser Welt geweint werden. Das kann Gott kaum ertragen. Deshalb kam Gott in diese Welt und hat den Retter Jesus zu uns gesandt. Die Liebe Gottes zu uns ist nicht von unserer Leistung abhängig. Seine Gnade ist völlig einseitig. Nun, der Ältere ist so routiniert gewesen, dass er vor lauter Arbeit das wahre Wesen seines Vaters gar nicht mehr gesehen hat. Das war wirklich so einer mit so einer grauen Brille. Da war alles so normal. So die bunten Farben der Liebe Gottes, die hat der nicht gesehen, hat auch nichts davon gehört, dass es da so eine Hotline gibt, wo man sich was anderes bestellen kann. Es war überhaupt kein Ziel. Der war so wie hier der rechts dargestellte Angler. Nein, danke. Alles lief so aus reiner Gewohnheit und so. Und es kann ja fast der Tod unseres Glaubens sein. Liebe Kirchgänger, auch liebe Freikirchgänger und so weiter, es kann der Tod unseres Glaubens sein, wenn wir vergessen, welche Gnade uns errettet hat und welches Vorrecht es ist, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Sogar dieses aramäische Abba Vater, also ein Kosewort dem Vater gegenüber, Gott, dem heiligen Gott gegenüber sagen dürfen. Welch ein Vorrecht ist das? Weißt du, um Annahme zu erleben, da muss man gar nicht in die Fremde gegangen sein, fleißig drauf losgesündigt haben, um das Wunder der Heimkehr zu erleben. Da genügt es ja, wenn ich jeden Morgen erst einmal Danke sage, dass ich überhaupt mit Gott reden darf. Dass er mich hört, dass er mich persönlich kennt, dass er Interesse an mir hat, dass er mir helfen will und dass er mich ans Ziel führen möchte in seine Herrlichkeit. Das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, ist, wenn uns der Glaube zu etwas Selbstverständlichem wird. Der ältere Bruder trägt das Dasein im Vaterhaus wie so eine alte, verschlissene Jeans. Er trägt sie und er trägt sie auf und es ist irgendwie ein Teil von ihm, aber auch nicht mehr. Danke Gott für seine Güte. Danke Gott für seine Gnade. Danke Gott für seine Großzügigkeit. Willst du das nicht von heute an anfangen, jeden Morgen zu tun? Soll das nicht zumindest eine Anwendung sein, die du mitnimmst von dem Abend, dass du nicht nur dankbarer wirst? Manche gehen raus und sagen, oh ja, ich sollte ein bisschen dankbarer sein. Nein, fass deine Worte, deine Dankbarkeit auch in Worte und danke ihm. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Dankbarkeit und Dank. Einmal begegneten Jesus 10 aussätzige Männer. Die waren verstoßen von der Gesellschaft und unheilbar krank. Und Jesus macht alle 10 gesund. Was meinen Sie, wie viel von denen dankbar waren? Alle 10. Die konnten wieder am normalen Leben teilnehmen, zu ihren Familien zurückkehren. Das Leben konnte neu beginnen. Alle 10 waren dankbar. Aber nur einer kam zurück und sagte Danke zu Jesus. Und den stellt Jesus heraus und stellt gleichzeitig enttäuscht die Frage, wo aber waren es nicht 10, die ich geheilt habe, wo aber sind die 9? Also dankbar zu sein, zu sagen, ja, alles schön, was der heute Abend gesagt hat. Das stimmt, Gott ist ein gnädiger Gott. Nein, du sollst dir die Beziehung zu ihm haben. Und dazu gehört zumindest mal, dass wir Danke sagen. Und das besonders auch eben im Blick auf das Rettungsangebot von Jesus. Da kann man auch sagen, Jesus für alle Menschen gestorben. Es gibt viele kirchlich geprägten Leute, also die in dieser deutsch-christlichen Tradition unterwegs sind. Ein bisschen was gibt es davon ja noch immer in unserem Land. Die sagen, ja natürlich, Jesus ist für uns gestorben. Ich glaube das ja auch. Aber wenn du es nicht annimmst, und annehmen tut man, wenn man Danke sagt, also ein Geschenk ist dann an den neuen Besitzer übergegangen, wenn er Danke sagt, es auspackt und dann auch in Anspruch nimmt, dann hast du was davon. Ansonsten kannst du da sagen, freue ich mich drüber, aber es geht um das Annehmen. Das heißt, umzukehren und zu sagen, Jesus, von heute an, ich sage dir Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben, mach du mein Leben neu. Und dann gilt das, was in Johannes Kapitel 1, Vers 12 steht, für dich, so viele ihn aufnahmen, ihn also angenommen haben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Dann bist du ein Kind Gottes, dann gehörst du zu seiner Familie dazu, so wie der Sohn hier, der Erste, also Erstgenannte, der Jüngere, neu eingesetzt worden ist in der Familie Gottes. So kannst du das Wunder der Vaterliebe Gottes im Bewusstsein behalten. Und so bleibt dein Glaube frisch. Also vielleicht denken manche schon zwei Tage noch, ist das alles hier vorbei, wie kann ich das alles durchhalten? Dein Glaube soll frisch bleiben, du sollst täglich und nächtlich froh sein und auch frei von Kritiksucht. Das kann dadurch sein, dass du jeden Tag Danke sagst und jeden Tag den Tag mit Jesus Christus gestaltest. Jetzt ist Gott nicht nur reich an Gnade, sein Vermögen ist auch sonst nicht zu verachten. In 2. Mose 19,5 lässt er uns so nebenbei mitteilen, mir gehört die ganze Erde. Das ist ja nicht mehr steigerungsfähig. Gott gehört alles. Also der ist unglaublich reich, dieser Gott. Und hier sagt der Vater, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Vielleicht kennst du den Satz anders, was dein ist, ist mein und was mein ist, geht dich nichts an. So reden wir und wir denken an das, was wir kriegen können. Geistlich gesehen, im Blick auf Gott, sind wir oft viel bescheidener. Ihm gehört alles und du darfst daran teilhaben. Wie reich sind wir eigentlich? Und das geht ja aus dem Gleichnis hier hervor. Der Sohn hätte viele Böcke schlachten können. Der hätte jedes Wochenende mit seinen Freunden feiern können, aber er hat es nicht gemacht. Und wir, und damit wende ich mich schon nochmal auch an meine Glaubensgeschwister, die ihr mit Jesus lebt. Als Gottes Kind bist du Königskind. Frank hat ja am Anfang von Vorbildern gesprochen. Eines meiner Vorbilder ist Hilla Menges gewesen. Ich habe sie vor einigen Jahren, 91-jährig ist sie heimgegangen und sie hatte den Wunsch, dass ich die Predigt bei ihrer Beerdigung halte. Und das habe ich mit großer Überzeugung getan, um denen, die aus der Nachbarschaft und Familie, leider ist ihre Tochter auch nicht gläubig, um zu sagen, dass sie erlöst ist durch Jesus. Also ihr hättet ihren wachen Blick bis zum Schluss alleine sehen sollen. Und eine solche Liebe zu Jesus habe ich selten bei einem Menschen erlebt. Und Hilla Menges erzählte mir mal vor vielen, vielen Jahren, wie ihre Tante im Krieg für ihren Sohn um eine alte Hose gebetet hatte. Die waren ausgebombt gewesen, sie hatten nichts mehr. Und das war eine gottesfürchtige Frau, hat sie um eine alte Hose gebeten. Es hat gar nicht lange gedauert, da hat sie so eine alte Hose bekommen, die sie allerdings an mehreren Stellen flicken musste. Und da kam Hilla, die damals noch ein Kind war, zu ihrer Tante und sagte, warum hast du nicht gleich für eine neue Hose gebetet? Dann hättest du jetzt die Arbeit nicht. Also das war so ihr kindliches Gottvertrauen, was sie bis ins hohe Alter beibehalten hat. Als Söhne und Töchter Gottes sind wir im Prinzip Prinzessinnen und Prinzen. Und wir sind reich. Und wenn wir beten, dann brauchen wir nicht allzu bescheiden zu sein. Nun, den Schluss der Geschichte schreiben nicht die Söhne, sondern der Vater. Und das ist ein Happy End mit offenem Ausgang. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Freust du dich, wenn andere aus dem Schlamassel finden? Einige, die sich dieser Tage hier bekehrt haben, die haben ein ganz schön wildes Leben hinter sich. Kannst du dich da von Herzen mitfreuen, dass solche Menschen, die mit Drogen zu tun hatten, dass die wiederhergestellt werden. Der Vater jedenfalls ist überglücklich, dass er seinen abgemagerten, bandwurmbesetzten, nach Schweinestall stinkenden Sohn wieder hat. Und er platzt fast vor Freude. Und sein Ältester, merkt er eigentlich, wie er sich in seiner Bravheit gerade von seinem eigenen Vater entfremdet, wenn sein Herz jetzt in einem ganz anderen Takt schlägt? Wer nicht mehr mitgerissen ist, wenn ein Mensch umkehrt, eine Seele gerettet wird, der entfernt sich vom Vater. Wie so eine Zelttage wie hier egal sind, was da auf dem Berg passiert, gehst du bis heute mal aus Höflichkeit mal mitgekommen oder so. Der hat nicht das Anliegen, was Gott hat. Der möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wenn einer noch so entschlossen im Haus des Vaters seine fromm scheinenden Traditionen pflegt, die Verbindung zum Vater ist gestört, wenn wir uns nicht mehr freuen können, wo Gott sich freut. Und wenn wir nicht mehr trauern, wo Gott trauert, dann schlägt unser Herz in einem anderen Takt. Und ein Herz, das den Vater verliert, verliert auch bald die Schwester und den Bruder. Dann siehst du in dem anderen nur noch den Lumpen und nicht die verlorenen Kinder Gottes, die in diesen Lumpen stecken und die Christus so nötig haben, der für sie gestorben ist. Das Ende der beiden Brüder ähnelt sich ja auffällig, da merkt man schon, dass sie Brüder sind. Beide wollten sich damit begnügen, Tagelöhner zu sein. Der eine will seine Schuld abarbeiten und der andere will Anerkennung anarbeiten. Ganz ähnlich. Ganz ähnlich. Das Ende von Bruder Brav, von dem wir heute reden, klingt ja nun nicht nach einem Sohn und nach einem Erben, dem ohnehin alles gehört, sondern nach einem Knecht, der auf das pochen muss, was er sich verdient hat. Das wahre Ende, schreibt der Vater, ein Happy End. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen. Das ist das Ende dieser Geschichte. Und trotzdem bleibt das Ende irgendwie offen. Die Erzählung von Jesus ist also eine offene Erzählung. Wir erfahren nicht, wie der ältere Bruder reagiert. Geht der jetzt wutentbrannt weg, könnte man sich vorstellen, oder ist er dann doch reingekommen, hat er sich von der Feierlaune anstecken lassen? Die Reaktion bleibt den zuhörenden Pharisäern und Schriftgelehrten, an die richtet sich das Gleichnis ja in erster Linie, die Reaktion bleibt denen überlassen. Und so überlässt Jesus es letztendlich dir. Wie reagierst du? Machst du als Außenseiter weiter? Oder kommst du rein und lässt dich versöhnen mit Gott? Ich bitte darum, für Christus. Wir wollen jetzt wieder miteinander beten und du kannst heute Abend Jesus sagen, du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben. Ich möchte dieses Geschenk der Gnade annehmen. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich bekenne dir meine Gleichgültigkeit. Ich bekenne dir meine heimlichen Sünden und auch meine offensichtlichen Sünden. Bitte mach mich rein. Egal, was deine Vergangenheit war, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und lass das nicht umsonst gewesen sein, dass der Lohn seiner Schmerzen groß ist, so sagt die Bibel. Das ist Anlass für diese Zelttage hier. Dass viele umkehren. Und ich wünschte, dass heute, morgen und übermorgen, in den letzten 3 Tagen nochmal viele diese Chance ergreifen, sich denen anschließen, die es bereits bekannt haben. Wenn ich daran denke, wie viele bei den Aposteln damals zum Glauben gekommen sind, die das geradezu aufgesaugt haben, wenn ich daran denke, wie in vielen Ländern dieser Welt heute große Mengen an Menschen zum Glauben kommen. Wir haben von unserer Gemeinde ein Missionars-Ehepaar oder eine Familie in Papua-Neuguinea auf einer kleinen Insel Biam, wo ein ganzer Volksstamm kollektiv zum Glauben an Jesus gekommen sind und heute konsequent ihren Weg gehen, Gemeinde gegründet haben und jetzt wiederum die anderen Stämme dort in Papua-Neuguinea versuchen zu erreichen mit der Botschaft von Jesus und da auch schon die ersten Türen sich geöffnet haben. Und dann ist hier bei uns in der traditionellen Gesellschaft, das ist alles so schwerfällig. Viele ältere Brüder kommen hier so zu diesen Veranstaltungen. Aber da wünschte ich mir, dass das Gleichnis ein wenig wachrüttelt. Und deswegen lade ich dich ein, fordere ich dich auf, wenn wir jetzt zusammen beten, dass du innerlich umkehrst und dass du sagst, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und ich möchte dir von heute an jeden Tag dafür danken, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und für die Perspektiven, die du mir eröffnest. Und du kannst gespannt sein. Das Leben wird dann abenteuerlich. Dann ist die graue Brille weggeschmissen. Und das wird alles in neuen Farben erscheinen. Das Kanarienvogelleben ist vorbei. Die Tür geht auf. Du kannst fliegen. Du bist frei. Thema gestern. Die beiden Gleichnisse gehören ja zusammen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, vielen Dank für diese komplette Geschichte und dass wir heute Abend nochmal über diesen anderen Bruder nachdenken konnten. Und viele von uns erkennen uns sehr wohl darin. Und wir danken dir, dass du genauso den einen wie auch den anderen liebst. Und der Vater dem einen wie dem anderen entgegengelaufen ist. Und danke, dass egal wer wir sind, deine Arme offen sind und dass du uns annehmen willst und dass du uns wiederherstellen willst, dass du Vergebung versprichst jedem, der dich darum bittet. Danke, Herr Jesus, dass du alles am Kreuz vollbracht hast, dass dem nichts hinzuzufügen ist, nicht unsere frommen Leistungen. Und so möchte ich beten, dass es doch heute Abend noch einige ergreifen, erstmal begreifen und dann auch ergreifen und sich dieses wunderbare Geschenk der Gnade und der Vergebung schenken lassen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt im zweiten Teil dieses Gebetes mitbeten und kannst Satz für Satz, ich lasse immer eine Pause dazwischen, dieses Gebet zu deinem Gebet machen. Herr Jesus, danke, dass du heute Abend zu mir gesprochen hast. Ich danke dir für die göttliche Liebe, von der ich gehört habe. Danke, dass die Liebe beinhaltet, dass du, Herr Jesus, in diese Welt gekommen bist. Und Herr Jesus, ich glaube an dich. Und ich danke dir dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung meiner Sünden. Du weißt um alles, was gewesen ist. Danke, dass dir keine Schuld zu groß ist. Keine in unseren Augen Bagatelle zu klein. Danke, dass du für alle Schuld und Sünde dein Leben gelassen hast. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst von jetzt an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Mein Herr und mein Heiland. Ich will dir folgen. Und ich danke dir, dass du mich bis zum Ziel führst. Bis in die Herrlichkeit beim Vater. Amen. Wir nehmen Platz. Er, Jesus Christus, ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit, nicht eine Wahrheit von vielen. Und er ist das Leben und garantiert uns dieses göttliche, ewige, beständige Leben. Ich gebe an dieser Stelle immer einen Hinweis auf den Büchertisch. Es geht ja hier um eine Familie, zwei Söhne und der Vater. Familienleben ist nicht immer so ganz einfach. Sie finden ein Buch von Ingo Krause, Herausforderung Familie in einer sich wandelnden Gesellschaft. Ingo Krause ist seit vielen Jahren Schulleiter und hat Einblick in viele Familien und hat selber auch Kinder und seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe Vorträge von Ingo gehört, das Buch habe ich nicht gelesen, aber der Inhalt ist etwa identisch mit dem, was er sagt. Und alle, die zugehört haben, waren gepackt von dem, was er gesagt hat. Manchmal erschüttert über das, was er so erzählt. Wie man sich denn nun auch in einer Welt dieser Medien und so weiter, wie man sich da als Eltern den Kindern gegenüber überhaupt noch behaupten kann. Es geht um Fragen wie Sexualerziehung und viele andere sehr wichtige Themen auf biblischer Grundlage. Ein ganz hervorragender Wegweiser so durchs Familienleben. Ich habe selber zwei Bücher geschrieben, einmal Fischbrötchen für alle und andere Wunder, die Jesus tat. Im Johannesevangelium werden uns acht Wunder geschildert Und es heißt am Ende des Johannesevangeliums, diese Zeichen sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Christus der Sohn Gottes ist und dass ihr Leben habt in seinem Namen. Und ich glaube, dass diese 8 Wunder im Johannesevangelium 8 ganz wesentliche Aspekte des Evangeliums aufzeigen. Wenn Sie so mit meinem Stil klarkommen, da sind nochmal 8 Predigten sozusagen drin. Also wenn Sie jetzt schon mit Grauen an Montagabend denken und nicht wissen, was soll ich da machen, Sie können am Montagabend ein Kapitel lesen, am Dienstag 1, Mittwoch, dann hängen Sie noch eine Woche dran. Wenn Sie dann immer noch nicht genug haben, ist nochmal 8 Predigten in diesem Buch Olivengrün im Schnabel. Da geht es um die ersten Kapitel der Bibel, die sehr grundlegend sind, die Schöpfung, Sündenfall, wie ist es überhaupt dazu gekommen, Kain und Abel bis hin zur Berufung von Abraham. Also das darf ich Ihnen mal noch so ans Herz legen, einfach so zur Weiterbildung, dass es nicht jetzt gleich abgeschlossen ist und wir gucken dann draußen wieder Hüpfburgen an oder so, sondern dass wir dranbleiben. Und ich möchte alle sehr, sehr herzlich einladen, die jetzt dieses Gebet mitgesprochen haben, die heute Abend beim Zuhören beschlossen haben, in meinem Leben soll sich etwas ändern. Vergiss es, deine Änderungen werden nicht sehr weit kommen. Lass dich verändern von seiner Gnade, nicht unsere Anstrengungen. Was wir tun oder was wir nicht tun, ist entscheidend, sondern was er für uns getan hat. Und wenn du mitgebetet hast und gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, ich will neu anfangen, ich will dir nachfolgen, dann bekenne das auch. Ich lade wieder ein an diesen Gesprächskreis hier vorne von mir rechts. Jeder ist herzlich eingeladen, der noch Fragen hat. Und wenn du mit jemandem gekommen bist, bring den anderen mit, wenn du dich nicht alleine traust. Und lasst uns hier die Sache nochmal vertiefen und mach heute Abend die Sache mit Jesus fest. Er ruft dich. Er hat die ausgestreckten Arme dir gegenüber immer noch offen. Wie lange das noch sein wird, wann Jesus wiederkommt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass es nicht mehr sehr lange dauern wird. Aber noch ist Zeit zur Umkehr. Und heute, wenn ihr die Stimme von Jesus, die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch da nicht, sondern dann kommt. Ganz herzliche Einladung. Macht die Sache mit Jesus heute Abend fest und geh mit der Überzeugung nach Hause. Ich bin errettet, ich bin erlöst, meine Sünden sind vergeben, ich bin ein neuer Mensch. Worauf wartest du? Was steht da noch im Weg? Ich glaube nichts. Er hat alles getan und somit bist du herzlich eingeladen zum Leben. Danke fürs Zuhören. Wir hören jetzt noch ein Musikstück und dann noch einige Abkündigungen und dann freue ich mich auf Begegnungen und Gespräche.